Hoffen in Futur 2, liebe Gemeinde, das ist die Überschrift über die Predigt heute. Das ist das, worum es geht. Und da frage ich doch erstmal in die Runde, wer von euch weiß denn, was die Zeitform Futur 2 beschreibt? Also, das ist, und wer traut sich das zu sagen? Das ist eine Zeit für alle Deutschlehrer unter uns. Die Möglichkeit, sich zu blamieren. Nein, wer traut sich zu sagen, wer weiß, was Futur 2 beschreibt? Ah, man braucht mal Deutsch Nachhilfe. Probier's. Ja.
Nachhilfe in Zukunft, in
genau, also es beschreibt das, was in der Zukunft abgeschlossen ist, was da schon vorbei ist, aber jetzt noch nicht, sondern was in der Zukunft dann gewesen ist. Ich mache mal ein schönes Beispiel. Der aufmerksame Predigthörer wird in 20 Minuten von Gedanken aus der Predigt total inspiriert worden sein. Foto 2. Oder die Predigthörerin wird neu entdeckt und verstanden haben, was es heißt, in Futur 2 zu hoffen. Das ist vielleicht auch ein Anspruch, den ich selber habe. Oder vielleicht auch der Online-Gottesdienst-Zuschauer wird sich trotz räumlicher Distanz als Teil der Abendmahlsgemeinschaft erlebt haben. Futur 2. Also ich hoffe, euch ist einigermaßen klar, was Futur 2 bedeutet. Und das ist wichtig, das brauchen wir heute, weil das in unserem Predigttext vorkommt. Genau diese Zeitform und auch der Gedanke dahinter. Es hat letztes Jahr, als die Pandemie schon begonnen hat, da gab es einen Trendforscher, so einen Zukunftsforscher, Matthias Horx heißt der, der hat ein paar Dinge veröffentlicht, Texte veröffentlicht, die ziemlich für Aufmerksamkeit gesorgt haben, weil er nämlich genau einen Vorschlag gebracht hat, der mit Futur 2 zu tun hat. Er hat dann auch ein Buch geschrieben, Die Hoffnung nach der Krise heißt es. Und da geht es darum, dass er sagt, wir gucken eigentlich in die Zukunft immer von dem Standpunkt, wo wir gerade sind. Also wir sehen das, was wir jetzt sehen, wir erleben das, was wir jetzt erleben, wir spüren das, was wir jetzt spüren und davon leiten wir uns dann ab, wie es in Zukunft kommt, wie die Zukunft wird. Davon leiten wir unser Bild ab von der Zukunft. Das ist in Krisen ziemlich schwierig, sagt er. Also er sagt, er nennt das Prognose. Ja, Prognose heißt vom Wort her schon vorausschauen. Und er sagt, in Krisen ist es schwierig, nur mit Prognosen in die Zukunft zu schauen. Weil dann nämlich das, was man jetzt erlebt, ziemlich düster ist und ziemlich schwer ist. Und dann ist die Prognose von der Zukunft meistens noch schwerer und meistens noch düsterer. Oder jedenfalls ziemlich von dem geprägt. Und es macht auch was mit uns, wie wir dann in die Zukunft gehen. Das beeinflusst unser Handeln auch, sagt er. Dann hört man so Sätze wie, oh, es wird doch alles nur noch schlimmer werden. Oder wir werden völlig unfrei werden in unserer Gesellschaft, wir werden alle sterben, wir werden ausgegrenzt sein oder das kann alles gar nichts werden mit den Politikern, die wir da haben und so weiter. Alles aus der jetzigen Situation in die Zukunft geblickt, das sind Prognosen. Und dass das nicht die einzige Sicht ist, mit der man in die Zukunft blickt, deshalb stellt er einen Vorschlag daneben, nämlich Futur 2 zu verwenden beim Blick in die Zukunft. Und er sagt, machen wir das doch mal so. Wir denken uns voraus an einen Zeitpunkt in der Zukunft, vielleicht in einem Jahr oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Und von dort blicken wir dann zurück auf diese Zeit, die wir jetzt durchleben, auf diese Pandemiezeit. Oder man kann sich auch vorstellen, man sitzt später mal mit seinem Enkel auf dem Schoß und erzählt von dieser Zeit der Pandemie. Was würdest du erzählen oder was würdest du hoffentlich erzählen? Wie blickst du, was bleibt letztlich aus dieser Zeit? Was ist das, was entscheidend war in dieser Zeit? Er nennt es Regnose, also sich nach vorne denken und dann von dort aus zurückblicken auf das, was wir jetzt noch gar nicht kennen. Und er schlägt es deshalb vor, weil er sagt, wenn man das so macht, das gibt dem Blick in die Zukunft die Chance, dass man mehr sieht als nur das, was man jetzt erlebt und erfährt. Dass man dann auch nicht nur das Negative sieht, sondern dass man auch manches vielleicht in den Blick bekommt, was auch gut gelaufen sein könnte. Ja? Weil wir es ja noch gar nicht wissen, wie die Zukunft wird. Es könnte ja auch manches gut werden. Und das kann man mit dieser Sichtweise dann eher auch vielleicht sehen oder dem nachvollziehen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, rückblickend sind wir doch durch diese Krise auch letztlich ganz gut durchgeführt worden. Das könnte so eine Regnose sein. Oder nach 10 Diskussionen, wirklich harten Zeiten und auch wirklich harten Auseinandersetzungen ist dann letztlich der Zusammenhalt in der Gesellschaft durch diese Zeit durch doch stark genug gewesen, dass wir zusammenhalten, dass wir die schützen, die es nötig haben. Dass man vielleicht wieder neu ins Bewusstsein bekommen hat, dass jeder nicht nur an sich selber denken sollte, sondern dass man auch fürs große Ganze eine Verantwortung hat. Oder ich stelle mir vor, wenn ich mich in die Zukunft denke und zurückblicke auf diese Zeit, dann würde ich gern sagen, wir haben in dieser Zeit erlebt, dass Menschen ganz neu nach Gott und seiner Führung gefragt haben. Dass sie Gott ganz neu kennengelernt haben in dieser Zeit. vielleicht viel relevanter für sie geworden ist. Dass die Gottesdienste zwar anders waren, aber viel näher dran an ihrer Situation, am Leben, an dem, was einen beschäftigt und nach dem er fragt. Das könnte auch so eine Regnose sein und so weiter. Man könnte noch viele Beispiele bringen. Der Sinn von dieser Futur 2-Sicht ist, dass man dann die Chance hat, dass das Gute, das passieren kann, dass man das auch sieht. Und dass man aus der Sichtweise heraus dann auch anders handelt, wie wenn man nur das sieht, was jetzt so absehbar ist, was, was jetzt scheinbar vor uns liegt. Ich finde diesen Ansatz deshalb interessant, weil uns auch im Blick auf Hoffnung einen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied, ob man hofft, dass alles nicht so schlimm kommt, wie man befürchtet, oder ob man hofft, dass man sieht, weil man sieht, dass es letztlich einmal gut geworden ist. Das ist eine andere Hoffnung. Es ist eine andere Hoffnung, ob ich sage, ich hoffe, dass alles wieder so wird, wie es war, oder ich hoffe, dass es durch diese Zeit hindurch was Gutes entstanden ist. Es ist eine andere Hoffnung. Es ist jetzt eine lange Einführung, aber es ist wichtig, dass wir diesen Predigttext verstehen und auch, was er für uns fürs Leben zu sagen hat. Wir lesen gleich einen Text, wo das eben auch drin vorkommt, so eine Regnose. Der Jeremia schreibt diesen Text, Jeremia ist ein Prophet, wenn man den mal durchblättert, das ist ziemlich düster, dieses Buch. Der hat eigentlich ziemlich viele Prognosen in seinem Buch, der sagt nämlich den Königen und zu denen er gegangen ist immer, wenn ihr euch nicht ändert, wird alles immer schlimmer. Ihr seht es ja jetzt schon, das Land geht der Bach runter, ihr müsst euch dringend ändern, sonst kommt es noch schlimmer. Er malt eine Prognose von einer düsteren Zukunft in weiten Teilen von seinem Buch und er selber merkt auch, wie das auf ihn zurückschlägt. Müsst ihr mal beim Jeremia lesen, der ist manchmal ganz schön depressiv fast schon. Der sagt, er wünscht sich, wäre besser, er wär nicht geboren worden und so. Und es ist ja auch so, das Land Israel hat schon einige harte Zeiten hinter sich. Ich habe euch mal eine kleine Übersicht, die man euch mal zeigen kann. Im Jahr 720 ist der Nordteil von dem Land Israel, das Reich Israel, schon untergegangen. Es ist von den Assyrern eingenommen worden. Das war wie so eine erste Welle, wo man gemerkt hat, oje, oje, die Länder um uns herum sind stärker, Israel geht zugrunde. Das Land Juda, das Südteil, hat weiter existiert, aber im Jahr 701 haben die auch gemerkt, dass es eng wird, da ist nämlich der König Sanherib gekommen, hat Jerusalem belagert, da war es fast schon vorbei mit dem eigenen Land, in das Gott ja mal sein Volk geführt hat. Das ist gerade nochmal gut gegangen, wie eine zweite Welle. Ja, man ist gut durchgekommen. Und dann vor ein paar Jahren, 597, ist dann der König Hiskia tatsächlich nach Babylon weggeführt worden, deportiert worden. Da war es wirklich schon fast so weit, wie eine dritte Welle, dass man gesagt hat, oje, oje, nochmal gut gegangen, aber es war schon echt haarscharf dran, dass Juda auch untergeht. Und jedes Mal sagt der Jeremia, guckt es euch doch an, ihr müsst euch ändern, sonst kommt es noch schlimmer. Und jetzt könnt ihr das auch wieder machen. Und ihr könnt es mit Recht machen. Ihr könnt sagen, ihr müsst euch jetzt dringend ändern, sonst kommt das Nächste. Und dann geht es wirklich unter. Und es wäre tatsächlich so, das Land Juda wird tatsächlich eingenommen von Babylon. Er hätte Recht. Aber an dieser Stelle, wo man noch gar nicht weiß, wie es weitergeht, da schlägt Jeremia plötzlich andere Töne an. Und das sticht auch so ein bisschen raus aus dem Jeremia-Buch, weil es Töne sind, wo es wie in dem ganzen düsteren Buch auf einmal ganz lichte Momente gibt. Jeremia 23, das ist unser Text. Jeremia sieht sehr wohl, dass das, was da kommt, für Juda schwierig wird. Er sieht, dass das Volk schon einiges hinter sich hat, eigentlich schon aus schlechten Erfahrungen hätte lernen können, aber es trotzdem nicht gemacht hat, gell? Da gibt es dann die Meinung in der Zeit, naja, es wird doch, wie das letzte Mal ist auch so gut gegangen, es wird auch das nächste Mal wieder gut gegangen. Gott wird sein Volk erhalten, das haben wir doch schon erlebt, das wird auch das nächste Mal wieder passieren. Aber genau in der Situation macht jetzt Jeremia Hoffnung. Und zwar mit diesem Blick, der das Futur 2 mit reinnimmt. Er gibt ihm nämlich einen Blick in die Zukunft, nicht nur auf das, was man jetzt so erlebt, nicht nur aus dem heraus, was man jetzt so erlebt, sondern ein Blick aus einer späteren Zeit im Rückblick. Und das achtet mal drauf, wenn wir jetzt gemeinsam den Text lesen, da werdet ihr das drin finden. Jeremia 23, 5 bis 8 sind die Verse. Da steht, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern So wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Liebe Gemeinde, es ist interessant, was der Jeremia hier macht. Er versucht, die Judäer nicht mehr zum Handeln aufzufordern, indem er ihnen ein noch düstereres Bild vor Augen malt, indem er eine Prognose macht, sondern indem er ihnen Hoffnung macht, dass alles wieder, dass das Schlimme irgendwann vorbei sein wird. Er macht ihnen eine ganz neue Hoffnung. Nicht eine, die hofft, dass alles vermieden wird, dass möglichst schonungslos da durchkommt, sondern eine, die später mal sagen kann, Gott hat uns gut durchgeführt, er hat uns zurück zusammengeführt, er hat uns ein neues Normal geschenkt. Das ist ganz interessant, in mehrfacher Hinsicht. Aber eins zum Beispiel ist interessant, dass der Jeremia hier sagt, okay, lang hat er jetzt die Könige zum Handeln aufgefordert und jetzt sagt er, Gott wird irgendwann selber handeln. Gott wird selber einen Sohn aus dem Spross Davids erwecken. Er wird selber einen schicken, der die Gerechtigkeit herstellt. Einen, den man auch so nennt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und das ist interessant, weil das klingt im Hebräischen fast, also im Hebräischen heißt Gerechtigkeit Zedaka. Und es klingt fast wie Zedekia in dem Fall, wenn er von dem Herrn der Gerechtigkeit spricht, der da kommt. Zedekia, ihr erinnert euch vielleicht, das ist der König, der in dieser Zeit gerade herrscht. Also das ist der König, der gerade in Juda am Herrschen ist. Zedekia heißt übersetzt, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Und jetzt sagt der Jeremia, es kommt einer, von Gott geschickt, der heißt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Nicht einer, der sich gerecht machen will, nach seiner Gerechtigkeit schaut, sondern einer, der für uns alle Gerechtigkeit schafft. Einer, der anders gerecht macht. Ein Gerechter, der anders ist wie der Zedekia, der gerade König ist. Er wird für alle da sein. Gott selbst wird es machen. Er wird das machen, was die Könige bisher nicht gemacht haben, nämlich Gerechtigkeit schaffen, indem er sie zusammenführt. Und wenn dieser Nachkomme Davids, wenn der kommen wird, dann wird alles anders sein. Jeremia sagt nicht, dass er weiß, wie lange das noch dauert. Er sagt, es wird in der Zukunft liegen, irgendwann, aber es wird dazu führen, dass Israel seinen Glauben neu definiert. Ich finde es besonders in dieser ersten Teil von dem Predigtext, den lesen wir heute ja mit dem Wissen, also wenn wir Spross Davids lesen und dass Gott einen schickt, der gerecht macht, dann wissen wir sofort, von wem er redet. Ja, das ist für uns völlig klar. Es ist eine Ankündigung für Jesus Christus für uns und so können wir diesen Text lesen. Für Jeremia war das damals wahrscheinlich selber noch gar nicht so klar, wie Gott das macht und wann er es macht auch nicht. Es war ein Blick in die Zukunft, dass Gott einen senden wird, der gerecht macht. Und der dann eben was verändert. Und das, finde ich, kommt in diesem zweiten Teil so herrlich raus, wo dieses Futur 2 drin steckt. Ich habe es nochmal ein bisschen größer für euch. Wenn wir da nochmal drauf schauen. Bisher haben die Israeliten die Kraft ihres Glaubens und auch ihre Hoffnung aus der Vergangenheit abgeleitet. Aus dem Gott, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Das war die Erfahrung, die man mitgenommen hat über die Jahrhunderte. Auch wenn man es selber gar nicht so erlebt hat, da hat man seine Hoffnung daraus abgeleitet. Gott war treu damals, er hat das Volk damals befreit, er hat sie nach Kanaan geführt. Er wird es hoffentlich auch wieder machen. Oder er wird das Land Kanaan erhalten, weil er es doch damals so gemacht hat. Das war die Hoffnung vom Volk Israel. Das, was Gott getan hat. Jetzt legt Jeremia eine Sicht dazu, nämlich er springt gedanklich in die Zukunft, wo man irgendwann mal sagen wird, Gott ist der, der die Nachkommen des Hauses Israels zusammengeführt hat, hergebracht hat, aus den verschiedensten Ländern, in die sie zunächst verstreut worden sind. Der Gedanke ist für einen Judäer damals undenkbar, dass Gott seine Kinder verstreut in alle Welt, dass das Land Juda auf einmal untergehen soll, dass es keinen Tempel mehr geben soll, wo man zu Gott beten kann. Das ist für die damals eine ganz furchtbare Vorstellung, undenkbar. Und Jeremia sagt, doch, so kommt's, aber Gott führt trotzdem zusammen. Eine Hoffnung in Futur 2 gibt Jeremia den Judäern. Eine Hoffnung, die ihren Grund hat in dem, was Gott tun wird. Nicht in dem, was er schon getan hat, sondern in dem, was er tun wird, ohne zu wissen, wann das passiert oder wie es passiert. Eine Hoffnung, die sich daraus schöpft, dass man weiß, Gott wird Gerechtigkeit schaffen, nicht indem er, so wie die Könige das macht, indem er möglichst aussortiert oder möglichst hart und deutlich sich abgrenzt, sondern indem er Menschen zusammenführt, alle zusammenbringt, sogar die, die völlig verstreut sind. Das gibt der Hoffnung ein anderes Fundament. Hoffnung zeigt sich dann eben nicht nur in dem, dass man was erlebt, was man schon gekannt hat oder was zu erwarten war. Das ist nämlich dann manchmal problematisch, wenn man nur diese Hoffnung hat, gerade besonders in Krisenzeiten, wenn nämlich Gott dann was tut, was anders ist, als man es erwartet hätte, dann wird es schwierig. Dann passt es ja nicht zu dem, was man gehofft hat. Aber mit dieser Sicht, mit diesem Hoffen im Futur 2, da sieht man, was Gott tut, auch wenn man selber noch gar nicht weiß, wie er das machen wird und wann er es machen wird. Auch wenn er es ganz anders machen wird, kann ich trotzdem jetzt schon eine Hoffnung haben. Auch wenn ganz Neues kommt, kann ich trotzdem eine Hoffnung haben. So war es für die, das ist das, was Jeremia den Kindern Israels damals mitgeben wird. Hofft auf diesen Gott, auch wenn ihr zerstreut werdet, dass er euch wieder zusammenführt. Hofft auf diesen Gott, weil er euch die Gerechtigkeit sendet, die ihr selber gar nicht hinbekommt. Hofft auf diesen Gott, auch wenn es erstmal eine schwere Zeit ist, die ihr durchstehen müsst. Es kommt auch eine gute, auf die man zurückblickt später mal. Es gibt ein neues Normal, ein vielleicht anderes Normal, aber eins, das uns jetzt schon Hoffnung geben kann. Diesen Blick von Jeremia, das meine ich mit Hoffen im Futur 2. Und liebe Gemeinde, vielleicht können wir uns mal klar machen, was es jetzt für uns bedeutet in dieser Adventszeit. Wir starten heute in eine Adventszeit, die auch vor uns liegt. Wir feiern Advent oft auch so ein bisschen im Rückblick. Ja, wir feiern, indem wir uns darauf besinnen, was Gott gemacht hat. Wir erinnern uns daran, dass er seinen Sohn gesandt hat. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte. Wir haben auch Traditionen, die uns daran erinnern, die uns das auch nachspüren lassen. Und das ist auch schön und wichtig, dass wir das, was wir gewohnt sind, auch mitnehmen in diese Adventszeit. Das ist ja manchmal auch das, was einem schwerfällt, ja, was man jetzt eben nicht machen darf, obwohl man es gewohnt ist und obwohl man es sich eigentlich auch gewünscht hätte. Das Advent im Rückblick, das ist manchmal so, dass wir Advent als Ritual auch feiern. Alles gut soweit. Und wir hoffen dann, dass Gott, der damals doch ins Dunkle gekommen ist, auch heute in unsere dunkle Zeit kommt, so wie er es damals gemacht hat. Aber lasst uns doch versuchen, dieses Jahr mal Advent auch mit Futur 2 anzugehen. Dann feiern wir nämlich Advent im Blick auf das, was Gott noch tun wird, was er irgendwann mal getan haben wird. Dann heißt Ankunft, Advent, Ankunft, nicht nur, dass er mal gekommen ist in diese Welt, sondern dass er auch kommen wird. Dann heißt es, so wie bei Jeremia, nicht nur, dass er die Menschen vereint hat, so wie er es damals getan hat, unterm Kreuz, in seinem Namen vereint hat, sondern dass er auch noch viel mehr zusammenbringen und vereinen kann. Dass man ihm das zutraut. Advent im Futur 2. Gott bringt zusammen, vielleicht auf ganz andere Weise, wie wir es noch kennen oder erwarten. Kannst du dich darauf einlassen, Advent mal so zu sehen, als Ankunft Gottes, nicht nur in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft? Das ist nämlich ein bisschen eine Herausforderung, wenn man das so tut. Weil man dann eben auch in was Ungewisses, auf was Ungewisses hofft. Nicht nur auf das, wie es mal war, sondern auch, wie es werden kann, auch wenn es ganz anders ist. Das Volk Israel macht es uns ein Stück weit vor. Das war für die eine schwere Identitätskrise, als das Reich Juda eingenommen worden ist von Babylon, als es keinen Tempel mehr gab, wo man anbeten konnte. Und da ist die Hoffnung gestorben, die gedacht hat, naja, es wird schon alles wieder so werden. Gott hält doch seine Leute irgendwie zusammen. Und er wird dafür sorgen, dass sein Land irgendwie geschützt bleibt. Die Hoffnung ist damals nicht erfüllt worden. Aber die Hoffnung von Jeremia, die konnte trotzdem noch hoffen. Auch dann, wo alles zerstreut war. Weil seine Hoffnung darauf gebaut hat, dass Gott einen Retter schicken wird. Einen, der alles anders macht und der viel zusammenbringt. Viel mehr, als man sich gerade vorstellen kann. Und ich glaube, dieses Zutrauen, das können für uns auch gefragt sein in diesem Advent, gerade besonders in dieser Zeit, wo auch so viel auseinander geht, wo man auch in Gemeinden, auch unter Freunden und Christen so viel Distanz merkt, so viel Trennung auch, dass wir darauf hoffen, dass Christus zusammenführt. Können wir das? Können wir das darauf hoffen, dass er die zusammenführt, nicht nur die jetzt möglichst treu zu ihm stehen, sondern auch die sich jetzt noch gar nicht Christen nennen. Auch die man jetzt so gar nicht verstehen kann, ob das jetzt die sind, die auf ihre eigene Freiheit bestehen und meinen, dass sie die verteidigen müssen, oder die scheinbar vom Glauben abfallen, weil sie sich viel zu naiv auf die Bestimmungen von der Regierung einlassen. So blickt man immer ein bisschen auf die anderen gerade. Können wir das glauben, dass wir hoffen, dass Gott zusammenführt? Wir brauchen diese Hoffnung, sonst wird es schwierig. Können wir glauben, dass er uns auch noch mit ganz anderen zusammenführt? Mit denen, die noch nie eine Bibel gelesen haben, die diese Geschichten noch gar nicht kennen? es ist eine große Hoffnung und auch eine Herausforderung, so zu hoffen, weil man dann nicht nur auf das hofft, was man kennt, auch nicht nur auf das hofft, was man von Gott kennt, sondern weil man dann zutraut, dass Gott etwas tun kann, das man vielleicht noch gar nicht im Blick hat. Aber das macht Hoffnung in so einer Zeit wertvoll. Ich möchte es am Schluss noch ein bisschen konkret machen, was das bedeuten kann. Hoffen im Futur 2. Wir können es mal ganz einfach machen. Wir denken uns mal gar nicht so weit nach vorne, sondern nur einen Schritt in die Zukunft. Wir blicken zurück von nächstes Jahr auf Weihnachten 2021. Wie blicken wir zurück auf Weihnachten 2021? Wir sind hoffentlich froh, dass wir uns treffen konnten an Weihnachten. Dass Gottes Botschaft uns in irgendeiner Form Gemeinschaft geschenkt hat. Vielleicht nicht so wie sonst die Jahre davor, vielleicht in anderer Form, vielleicht sind wir überrascht worden und trotzdem haben wir Gemeinschaft erlebt. Wir haben gemerkt, wie wertvoll uns Begegnungen sind, die wir haben durften, wie wir die geschätzt haben. Diese Sicht lässt uns heute hoffen, wenn wir es heute so wagen. Dann können wir aus der Hoffnung heraus und eben nicht aus der Sorge heraus, wie furchtbar sich alles abzeichnet, uns fragen, was wir selber tun können, um das zu ermöglichen, dass wir nächstes Jahr das so sagen können. Oder wir können ja noch einen Schritt weitermachen. Jetzt gehe ich mit euch in Gedanken in die Zeit nach der Pandemie. Dann können wir vielleicht zurückblicken und sagen, ja, wir sind froh, dass wir diese Krise letztlich ohne Triage durchgestanden haben. Ohne viel Verstorbene in der eigenen Familie. Dann blicken wir zurück und erkennen hoffentlich auch, dass Gott uns durchgeführt hat durch diese Zeit. Auch vielleicht ganz anders, als wir es erwartet hätten, als wir es gewohnt waren. Aber wir haben vielleicht sein Wirken viel deutlicher gespürt als noch davor, in der Zeit vor der Pandemie. Wir haben ihn vielleicht sogar ganz neu kennengelernt. Und das ist das, was mir jetzt Hoffnung gibt, in der jetzigen Situation. Eine Hoffnung, die gespannt ist, wie Gott uns führt, wie er uns begegnet, wie er mir nahe kommen wird. Das gibt mir jetzt Hoffnung und nimmt mir Befürchtungen. Oder es kommt eine Zeit, in der wir zurückblicken und froh sind, dass wir irgendwann gemerkt haben, wie aussichtslos es ist, wenn jeder nur auf sich schaut und auf sein Recht beharrt und seine klare Position markiert. Wir merken, dass Gott die Chance hatte, zusammenzuführen da, wo wir uns eben nicht nur auf uns selber und unseren Standpunkt gestellt haben, wo wir uns nicht voneinander abgegrenzt haben, sondern wo wir uns bemüht haben, Verständnis füreinander zu haben. Diese Aussicht, das gibt mir jetzt Hoffnung und lässt mich fragen, was ich tun kann, dass es so wird. Hoffen im Futur 2, hoffen auf Gott, der kommt, der zusammenführt. Das kann Advent in diesem Jahr bedeuten. Liebe Gemeinde, was Jeremia macht in dieser Zeit, ist eine Krisenzeit damals, ist, dass er der Hoffnung einen neuen Boden gibt. Ein Blick auf den richtet, den Gott senden wird. Das, was Gott tun wird. Das Vertrauen auf das, dass Gott das Unvorstellbare tun kann. Deshalb kann Hoffnung aus dem kommen, was Gott tun wird, auch für uns. Und ich lade dich ein, dass du jetzt gleich nachher mit diesem Blick, mit dieser Hoffnung auch Abendmahl feierst. Denn es ist ja schon interessant, das Passamahl, wenn wir uns mal daran erinnern, das erste Passamahl haben die Israeliten in Ägypten gefeiert, noch bevor sie wussten, was da auf sie zukommt. Das war echt keine einfache Zeit in Ägypten und sie wussten nicht, wie wird Gott uns befreien, wird das alles funktionieren. Sie haben es gefeiert als Mahl, um sich darauf vorzubereiten, auf das Ungewisse, was da vor ihnen liegt. Und erst danach hat man das Passamahl dann als Rückblick gefeiert, ja, als Erinnerung an das, was Gott aus Ägypten herausgeführt hat. Und wenn wir Abendmahl feiern, tun wir es heute oft auch so. Ja. Bei den Jüngern war es auch so. Gell? Die Jünger, die mit Jesus Abendmahl gefeiert haben, die haben das auch gefeiert, bevor sie erlebt haben, wie Jesus ans Kreuz ging und auferstanden ist. Als ihnen noch gar nicht klar war, das war noch undenkbar, dass Gott auf diese Weise befreit. Und vorher schon haben sie Abendmahl gefeiert, haben sich gestärkt für das, was kommt. Erst wir heutzutage feiern Abendmahl im Rückblick auf das, was Gott geschenkt hat. Vielleicht feiern wir heute Abendmahl mal nicht nur im Rückblick, sondern im Vorausblick auf das, was kommt. Dass wir sagen, wir lassen uns stärken durch dieses Abendmahl, wir lassen uns ein Hoffnungszeichen dadurch ins Leben sprechen, weil wir ihm zutrauen, dass er wirkt, dass er es verändert, vielleicht ganz anders, als wir es erwarten. Auch das kann Abendmahl sein. Und vielleicht sind wir dann im Feiern vom Abendmahl viel näher dran, an dem, wie es die Israeliten beim ersten Mal in Ägypten gefeiert haben und auch, wie es Jesus und seine Jünger vor Karfreitag gefeiert haben. Als Vorbereitungsmahl, als Hoffnungszeichen auf das, was kommt. Im Zutrauen, dass Gott es gut macht. Amen.